Also wir haben hier einen, der ganz nah an den Augenzeugenberichten dran war. Und der Abfassungsgrund damals war, dass die ersten Zeugen langsam gestorben sind. Man geht vielleicht sogar davon aus, dass es in der Situation in Rom zum Beispiel erste Verfolgung gegeben hat. Christen sind wie Fackeln mit Pech überströmt worden und sind in der Stadt angezündet worden in Rom, weil Nero von seinem eigenen Verbrechen ablenken wollte, der Kaiser Nero. Das könnte so der Kontext sein. Und das ist halt die Situation von Markus, dass er sagt, ich möchte das den Menschen genau mitgeben. Ich möchte es aufschreiben, damit sie einen Grund haben zum Glauben. Und wenn wir jetzt Hauskreise haben, wenn in dieser Zeit Probehauskreise haben, dann lade ich euch ein, diese Themen auch in euren Hauskreisen weiter zu besprechen. Und über das Markus-Evangelium Jesus besser kennenzulernen. Das ist für mich das Anliegen vom Markus-Evangelium. Im Markus-Evangelium wird ganz wenig von den Lehren von Jesus berichtet. Da ist das Matthäus-Evangelium stärker. Hier geht es ganz viel, viel stärker um die Taten von Jesus. Und wir als diejenigen, die damit konfrontiert werden, stehen immer vor der Herausforderung, uns die Frage zu stellen, was ist eigentlich mit mir? Wir müssen uns sofort identifizieren, entweder mit den Jüngern häufig oder mit den Pharisäern. Wir stehen vor der Frage, und was hat das mit meinem Leben zu tun, wenn wir das so hören? Und das ist das Wunderbare. Wir sehen einen Jesus, der in diese Welt kommt und das Leben von Menschen positiv verändert. Taten von Kraft, von Hoffnung, von Liebe. Darum geht es. Wer ist dieser Jesus eigentlich? Was ist seine Botschaft? Wie kommt man in das Reich Gottes? Ist es so, wenn wir einmal im Himmel stehen, an der Himmelspforte stehen, vor Petrus, er mit so einem Klemmbrett vor uns steht und so fragt, so, jetzt machen wir mal einen Test, ob du hier in den Himmel reinkommst. Also, erste Frage, glaubst du an Jungfrauengeburt? Ich stimme zu, ich stimme teilweise zu, ich stimme nicht zu. Ich glaube an Jesus, dass er Gott ist. Ich stimme zu, ich stimme nicht zu, ich stimme teilweise zu. Glaubt ihr, dass es so sein könnte? Ist das Reich Gottes nur für die ganz Schlauen oder für die ganz Frommen oder für die Reichen oder für die Schlauen? Diese Fragen beantwortet das Markus-Evangelium. Und es will auch uns Christen, die wir fromm sind oder meinen fromm zu sein, herausfordern zu Taten der Liebe. Weil das ist das, was Jesus getan hat. Sie konfrontiert uns mit unserer eigenen Nachfolge, mit der Frage, bekennst du nur, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Würdest du auch sagen, Jesus ist der Heilige Gottes, lieber Christ? Aber tust es nicht, was er von dir verlangt? Die Dämonen, werden wir heute im Text hören, die Dämonen bekennen sogar, dass Jesus der Herr, der Heilige Gottes ist. Also auf das Bekenntnis, liebe Schwestern und Brüder, kommt es nicht in erster Linie an, sondern hat das Bekenntnis Folgen. Reagierst du darauf mit deinem ganzen Leben, mit deiner ganzen Existenz? Oder hast du einmal den Finger gehoben und gesagt, jetzt alles gut, ich habe mir die Karte in den Himmel gesorgt und den Rest lebe ich wie die Axt im Walde? Und es ist so, wir sind manchmal herausgefordert, und ich finde die Geschichte so wunderbar von einem Mann, der in Kentucky irgendwo in der Nähe von einer Stadt gelebt hat, in der immer wieder ein Evangelist eine Veranstaltung gehalten hat. Und immer wenn dieser Evangelist kam, dann kam er von seinem Bauernhof und ist dann dahin gefahren in diese Gemeinde und hat jedes Mal am Ende, ist er nach vorne gegangen, hat seine Hände gehoben und gebetet, Jesus, erfüll mich, Jesus, erfüll mich. Und innerhalb von der nächsten 1 bis 2 Wochen ist er immer wieder zurückgefallen in sein altes Leben und seine alten Gewohnheiten. Bei der nächsten Evangelisation war er wieder am Start, wieder steht er am Ende vorne und hebt die Hände hoch, Jesus, erfüll mich, Jesus, erfüll mich. Und das geht einige Male so. Und nach einer gewissen Zeit steht dann irgendwann der Mann wieder vorne, Jesus, erfüll mich, Jesus, erfüll mich. Und aus der letzten Reihe, irgendwo da hinten, da schreit eine Frau, Herr, tu's nicht, er hat ein Leck. Und sind wir nicht als Christen manchmal auch so, dass wir das Gefühl haben, wir haben ein Leck? Und das ist auch, was bei den Jüngern, was Markus von den Jüngern berichtet, der Leck, sie haben ein Leck an Glauben, sie erleben unglaubliche Dinge. Und im nächsten Moment stehen sie wie den Ochs vom Berg und kommen keinen Schritt weiter und sagen, was ist jetzt los? Jetzt geht unser Leben unter. Wir werden uns die nächste Zeit mit solchen Geschichten beschäftigen. Wir werden herausgefordert, immer wieder neu den nächsten Schritt des Glaubens zu gehen und sagen, okay, er hat in der Vergangenheit geholfen. Er hat in der Vergangenheit durchgetragen. Ich werde jetzt den nächsten mutigen Schritt machen. Wir wollen Jesus kennenlernen. Anhand des Markus-Evangeliums. Darum soll es gehen. Jesus fordert seine Jünger immer wieder heraus, einen Schritt zu gehen. Und es ist ein Ermutigungsbuch. Es ist ein Ermutigungsbuch für schwache Christen, für Menschen, die irgendwie die Hoffnung verloren haben und sagen, nein, es kommt nicht auf meinen kleinen Glauben an, sondern es kommt an den ich glaube. Nicht mein Glaube, sondern mit wem ich unterwegs bin. Und das ist auch eine wichtige Botschaft für dich vielleicht heute Morgen. Wenn du das Gefühl hast, immer wieder Zweifel und Schwächen und Sünden in deinem Leben zu haben, da bist du in guter Gemeinschaft, wenn du dir die Jünger anschaust im Markus-Evangelium. Es ist nämlich die Frage, mit wem bist du unterwegs? Nicht, was bekennst du mit deinem Mund, sondern es ist die Frage, wem folgst du? Das ist das Entscheidende. Wem folgen wir da eigentlich nach? Auch wenn wir uns doch schon lange Christen nennen vielleicht. Wie gesagt, es geht nicht darum, ob ich hier alle Lieder in diesem Gottesdienst mitsingen kann auswendig oder ob ich irgendwelche Bibelstellen frei zitieren kann oder Bekenntnisse hersagen kann. Es geht um die Frage im Markus-Evangelium, sind wir Nachfolger? Folgen wir Christus nach? Und das ist auch eine Herausforderung für uns als gesamte Gemeinde. Wir schauen uns mal den ersten Predigttext an aus dem Markus-Evangelium. Wir werden uns so langsam durchhangeln durch einige Texte heute. Markus-Evangelium 1, Vers 14 bis 15. Wir haben das hier gerade schon szenisch wunderbar dargestellt bekommen, aber wir wollen das nochmal hier aus dem Wort Gottes hören. Und dann merkt ihr auch, die Schauspieler haben das exzellent umgesetzt. Das soll nochmal dazu dienen. Nachdem Johannes durch Herodes Antipas verhaftet worden war, ging Jesus nach Galiläa, um dort die Botschaft Gottes zu predigen. Jetzt ist die Zeit gekommen, verkündet er. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt euch ab von euren Sünden und glaubt an diese gute Botschaft. Was für eine Anmaßung eigentlich, oder? Jesus sagt, ich habe die Zeit auf Gottes Uhr erkannt. Stellt euch das mal vor in dem Kontext damals. Das Reich Gottes ist nahe. Umkehr und Buße ist der Weg dahin. Glauben an Jesus ist der Weg. Und das sind die Aspekte für die Grenzen dieses Reiches. Umkehr zu Gott und Glauben an das Evangelium. Das macht den Unterschied zwischen drinnen und draußen in diesem Reich. Jedes Reich, jedes Herrschaftsgebiet hat ja seine Grenzen und so auch das Reich Gottes. Aber wem gilt diese frohe Botschaft? Wer ist aufgefordert, dabei zu sein? Lass uns diesen Text weiter verfolgen. Markus 1, ab Vers 16 bis 20. Eines Tages sah er, also Jesus, Simon und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihre Netze aus, denn sie waren Fischer. Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Nicht weit davon entfernt sah Jesus die Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes. Auch sie forderte er auf, mit ihm zu kommen. Ohne zu zögern, ließen sie ihren Vater Zebedäus bei den Tagelöhnern im Boot zurück und gingen mit ihm. Mitten in den Alltag hinein, mitten in deinen Alltag hinein, kommt die Botschaft vom Reich Gottes in der Form einer Person. Das Reich Gottes ist eine Person, das in das Leben dieser Menschen einbricht und sie herausfordert, kommt mit und folgt mir nach. Und diese Aufforderung, denen kommen sie sofort nach, heißt es bei Simon und Andreas, sofort ließen sie alles liegen und stehen. Und bei Jakobus und Johannes, ohne zögern, Klammer auf, gleich sofort, Klammer zu. Also ist die Frage, wenn wir mit dieser frohen Botschaft konfrontiert werden vom Reich Gottes, wie reagieren wir darauf? Sie gilt universal, sie gilt jedem. Das Reich Gottes hat also mit diesem Jesus von Nazareth zu tun. Nicht so sehr, was du sagst oder bekennst, nicht so sehr, woher du kommst oder welchen Bildungsstand du hast, sondern es ist die Frage, wem folgst du nach? Dann der nächste Punkt. Die Überraschung über die Kraft, die von diesem Jesus ausgeht. Ab Vers 21. Sie kamen in die Stadt Kapernaum. Am Sabbat ging Jesus in die Synagoge und lehrte dort die Menschen. Sie waren von seiner Lehre überwältigt, denn er sprach, anders als die Schriftgelehrten, mit Vollmacht. In der Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist besessen war. Er, also der böse Geist, fing an zu rufen, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes, den er gesandt hat. Schweig, herrscht Jesus ihn an, verlass diesen Mann. Da schüttelte der böse Geist den Mann hin und her, schrie auf und verließ ihn. Staunend erfasste die Zuschauer und sie redeten untereinander darüber. Was ist das für eine neue Lehre? Die so viel Vollmacht hat, fragten sie einander aufgeregt. Sogar böse Geister gehorchen seinem Befehl und die Nachricht von dem, was Jesus getan hatte, verbreitete sich rasch in ganz Galiläa. Also die Jünger, die sich entschieden haben, mit Jesus unterwegs zu sein, werden sofort in Situationen mit hineingeführt, wo sie merken, dass die Konfrontation mit den Mächten der Finsternis auch zur Nachfolge gehört. Einige Szenen später werden noch folgen, wo sie erleben werden, wie ein Sturm gestillt wird oder eine Totenauferweckung. Wir werden in der nächsten Predigt darauf eingehen. Aber hier in der Synagoge, ein Mensch an einem frommen Ort wird auf einmal konfrontiert mit dem Reich Gottes in der Person von Jesus Christus. Und das ist kein Kampf auf Augenhöhe. Das ist kein großer Kraftakt, den Jesus da vollbringen muss und irgendwelche Zauberformeln aufsagen muss, sondern ein Befehl. Und die Mächte der Finsternis haben zu weichen und zu schweigen. Aufregen und Erstaunen. Es kommt also nicht auf das an, was du sagst, sondern es kommt darauf an, wem du folgst. Lass uns die Frage stellen, was das mit unserem Leben heute zu tun hat, wenn wir uns diesen Text mal vor Augen führen. Was diese Botschaft für uns heute sein kann. Jesus sagt, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist und das soll eine frohe Botschaft sein. In der Kirche sprechen wir oft vom Evangelium. Und meine Frage ist zum Beispiel, ob wir manchmal wissen, was das überhaupt ist. Wer ist berechtigt, da dabei zu sein? Da hört man manchmal auch abenteuerliche Antworten, auch unter Christen. Kannst du sagen, was die frohe Botschaft ist und was Evangelium ist? Wir Christen haben hier die Herausforderung, diese frohe Botschaft zu personifizieren. Weil viele Menschen in unserem Leben diese frohe Botschaft lesen können sollen. Und deswegen ist es so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Was ist also das Reich Gottes? Die Urgeschichte in der Bibel berichtet, wie Gott und Mensch in einer liebevollen Beziehung zueinander gelebt haben. Und dann hat der Mensch gesagt, nicht mehr Gott soll König sein, sondern ich möchte König sein, auf dem Thron meines Lebens. Das ist die Urgeschichte. Wir sind den Weg der Ich-Bezogenheit gegangen und Ich-Bezogenheit zerstört Beziehungen. In dem Fall damals die Beziehung zu Gott zunächst. Aber auch die Beziehung zwischen den ersten Menschen war gestört. Wie fühle ich mich gerade? Wie behandeln die Menschen mich? Habe ich Erfolg? Wie geht's mir? Ich, meiner, mir, mich. Das sind die Fragen. Und das Reich Gottes, von dem Jesus berichtet, ist die Botschaft, dass Gott diesen Zustand wiederherstellen will. In der Person von Jesus Christus. Es ist nicht einfach nur die Botschaft, so nach dem Motto, ja, ich will dich segnen oder da ist irgendwie eine gute eine Metapher oder sowas, sondern es geht wirklich um ein Reich, in dem wir leben können. Und das ist das, was Jesus den Jüngern vor Augen gemalt hat und auch allen Zuhörern später, immer wieder. Jesus malt uns einen Gott vor Augen, diesen Gott, der König sein will. Und die Frage ist doch dann, was ist das für ein Gott? Wollen wir, dass der Gott, der König in meinem Leben wird oder nicht? Wenn ich selber auf dem Thron meines Lebens sitze und die Frage habe nach der Alternative, möchte ich im Reich Gottes unterwegs sein oder möchte ich es nicht, ist ja die Frage, was ist das für ein Gott? Und Jesus malt uns diesen Gott vor Augen, als den liebenden Vater, als den guten Hirten, der Gott, der in die Welt hineinkommt. Wir haben das vorhin auch in einem Lied gesungen. Er hielt es nicht für einen, wie hieß es nochmal so schön? Raub, nicht für einen Raub, den Vater zu verlassen. Also das haben wir gerade in einem Lied, ich komme jetzt gerade nicht so ganz drauf. Aber so sinngemäß haben wir das gesungen. Gott kommt in unsere Wirklichkeit hinein. Was ist das für ein König? Und was ist das für eine Herrschaft, unter der wir dort leben dürfen? Wenn wir uns mal dieses Bild vor Augen führen, ein deutscher Reisepass, ja, der berechtigt uns, immer wieder in dieses Land hineinzukommen. Es gibt Grenzen dieses Landes. Und das berechtigt dich, an der Grenze zu sagen, das ist mein Land, da möchte ich jetzt rein. Und das ist auch die Frage, was sind also die Grenzen im Reich Gottes? Und Jesus macht es an späterer Stelle immer wieder deutlich. Diejenigen, die den Vater lieben und ihm gehorchen, das sind diejenigen, die diesen Pass in der Hand bekommen. Die sagen, okay, Jesus, ich folge dir nach. Ich mache ganze Sache mit dir. Die bekommen diesen Reisepass, im Bilde gesprochen. Diejenigen, die sich weigern, ihn zu lieben und ihm zu gehorchen, die nicht bereit sind, Jesus nachzufolgen, die die Werke des Bösen tun, stehen auf der anderen Seite. Es geht also nicht um eine Grenze, eine äußere Grenze, die man geografisch erfassen kann, sondern eine Grenze im Herzen. Eine Grenze, wo ich in meinem Willen, in meinem Verstand und meinen Gefühlen einen Punkt gesetzt habe, ich will diesem König mein Leben übereignen. Wen liebe ich? Für wen lebe ich? Wer ist der König meines Lebens? Und die wunderbare Botschaft von dem Reich Gottes, das jetzt in dieser Zeit angebrochen ist, ist auch die, dass Gott eines Tages diese Welt vollkommen wiederherstellen wird. Und damit auch einen Kontrapunkt setzt zu anderen Religionen, wo man teilweise nur in irgendeine geistliche Realität, in einen geistlichen Himmel oder wie auch immer versetzt wird. Wir als Christen haben die Hoffnung, dass Gott diese Schöpfung gut gemacht hat und diese Schöpfung wiederherstellen will. Wir glauben, dass Gott am Anfang gesagt hat, diese Schöpfung ist sehr gut. Das ist die frohe Botschaft. Und diese Ordnung will Gott wiederherstellen. Das ist also die frohe Botschaft. Es gibt dieses Reich. Und die Frage, wie kommen wir dahin? Was ist die frohe Botschaft? Was ist das Evangelium? Wie können wir dabei sein? Im Urtext sagt Jesus, dass hier das Evangelium verkündigt wird. Nicht die frohe Botschaft, sondern Evangelium. Das war in der damaligen Zeit ein ganz gängiges Wort. Aber nicht religiös, sondern es war ein Wort, was in die Alltagssituation der Menschen hineingesprochen hat. Eine Geschichte, die verbreitet worden ist, die das Leben der Zuhörer verändern wird. Wir kennen vielleicht aus dem Geschichtsunterricht die Geschichte von Pheidippides, ist der griechische Name, der nach der Schlacht von Marathon zurück nach Athen rennt und nach 42 Kilometern Laufen durch die Hitze, wir haben gesiegt. Das war die frohe Botschaft. Und das hat ist eine verändernde Nachricht für die Menschen in Athen gewesen. Wir haben gesiegt. Das bedeutet, die Sklaverei ist zu Ende. Das bedeutet, wir sind frei. Und das ist die Frage, wenn du die frohe Botschaft von Jesus hörst, wie fühlst du dich dabei? Hast du das Gefühl, du bist unter einer Glocke und bist weiter, musst irgendwie einen moralischen Kodex erfüllen, musst irgendwie Gesetze erfüllen oder hast du das Gefühl, du bist frei? Und ich stelle mir die Frage, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen und über die frohe Botschaft von Jesus reden, was spüren die anderen? Haben sie das Gefühl, da steht ein freier Mensch vor ihnen? Haben sie das Gefühl, da lädt jemand ein zu dem König der Könige, bei dem wir wirklich aufatmen können, frei von der Sklaverei? Oder haben wir manchmal die Aura, als wenn wir andere Menschen in die nächste Sklaverei gleich hineinführen wollen, in die Sklaverei des Gesetzes? Wenn du Christ sein willst, dann hast du das und das und das zu tun. Aber es geht darum, bei jemandem zu sein. Und der wird dich verändern. Der hat die Kraft, dich zu verändern. Vielleicht nicht so schnell, wie ich mir das vorstelle. Aber er hat die Vollmacht. Wenn ich auf ihn mich ausrichte, wenn ich auf ihn sehe, wenn ich durch ihn den Vater sehe im Himmel. Christus hat uns ja den Vater offenbart, indem er Sohn war. Ich wiederhole das von der letzten Woche, weil das so wichtig ist. Schau auf Christus und du siehst, wie ein Vater im Himmel ist. Und wenn du dann verändert wirst innerlich, und sagt, ich möchte diesen Weg der Sünde nicht mehr gehen. Das ist die frohe Botschaft. Die frohe Botschaft ist also nicht das, was du tun musst, wie in anderen Religionen, die dir sagen, das und das musst du tun, um Gott zu finden, so und so musst du leben, damit Gott dich annimmt. Das ist Religion. Im Christentum geht es darum, die Nachricht, es ist eine Nachricht von etwas ganz elementar Neuem. Das ist historisch geschehen. So hat Jesus gelebt und ist gestorben, um die Tür für dich zu Gott zu öffnen. Du schaust auf eine Person. Du folgst einer Person. Das ist die Freudenbotschaft. Das Evangelium ist, dass Gott seine Beziehung zu dir und zu mir nicht auf der Grundlage baut, was du getan hast, sondern was er getan hat. Das ist die frohe Botschaft, was der historische Jesus getan hat. Das also das Reich Gottes und wie kommen wir dahin? Wie bekommen wir diesen Pass? Indem wir glauben, dass diese frohe Botschaft von Jesus nicht nur einfach passiert ist, sondern dass sie für mich passiert ist. Dass ich sie mir zu eigen mache. Und das ist ja auch die Reaktion der Jünger. Die Jünger, die den Vater verlassen, die Netze verlassen. Das, was den Menschen damals Identität gegeben hat, in dieser Kultur damals. Stellt euch das mal vor. Das war eine Dorfgemeinschaft. Und da war man was. Was bist du denn? Ich bin Fischer. Das war die Identität. Wer ist denn dein Vater? Zebedeus. Das ist meine Identität. Das, was mich ausmacht. Und Jesus sagt, lass alles da liegen und folge mir nach. Was für eine Anmaßung. In unserer heutigen Zeit vielleicht nicht ganz so kompliziert. Ich bin durch halb Deutschland gezogen, habe meine Eltern ganz, ganz lieb. Aber in unserer Zeit heute ist eher die Frage, was ist meine Identität? Was ist meine Karriere zum Beispiel? Kann ich sie im Sinne des Reiches Gottes hinten anstellen und sagen, Gott, meine Karriere soll nicht so wichtig sein wie du. Und darum geht es, Jesus, hier. Darum geht es. Radikal Christus nachzufolgen. Und da haben viele von uns gleich ganz, ganz große Bauchschmerzen, wenn man sowas sagt. In einer Zeit, in der es religiösen Fanatismus gibt. Und das ist ja auch zu Recht, muss man da auch kritisch sein. Und wir kennen doch auch Christen, die teilweise religiös sind und gleichzeitig sehr verurteilend, selbstgerecht sind und sogar andere beleidigen. Eine Schande für das Reich Gottes, wie ich finde. Aber wie gehen wir mit solchen Aussagen um, wenn Jesus sagt, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht Vater und Mutter, Frau, Kinder und Brüder und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Was für eine radikale Aussage. Lass deine Netze liegen, lass deinen Vater zu Hause, folg mir nach. Ich bin immer wieder erstaunt. Wir haben das vorhin hier gesehen. Sie laufen einfach hinterher. Ja, okay, wir folgen dir, Jesus. Und die psychologische Frage auch im Hinterkopf. Hä, was, wie geht das denn? Dietrich Bonhoeffer sagt, diese psychologische Frage macht keinen Sinn. Die theologische Antwort ist nämlich die Begründung liegt in der Person, die da ruft. Die Frage, warum tun sie es, macht keinen Sinn. Markus gibt uns keine Antwort darauf. Er fokussiert uns sofort auf denjenigen, der da ruft, der Sohn Gottes ist. Was meint also Jesus, wenn er sagt, wir sollen so radikal ihm nachfolgen? Sollen wir hassen? Sollen wir wirklich unsere Eltern hassen? Wir wissen, dass Petrus später weitergefischt hat wieder an einigen Stellen. Und auch noch die beiden haben auch noch Kontakt zu ihrem Vater gehabt. Es geht an mehreren Stellen ja auch darum, dass Jesus sagt, wir sollen lieben. Das ist ein Widerspruch. Ich glaube, dass es wichtig ist, an der Stelle zu verstehen, dass es kein aktives Hassen ist, sondern ein vergleichsweise Hassen, wie es ein Ausleger gesagt hat, so wunderbar, wie ich finde. Ich möchte, sagt Jesus, dass ihr mir so völlig nachfolgt und so intensiv und dauerhaft nachfolgt, dass alle anderen Bindungen dagegen wie Hass aussehen. Das heißt, es ist eine Frage der Priorität. Wer ist die Nummer eins in deinem Leben? Und da kommen wir immer wieder in den Konflikt, wo auch wir als Christen vielleicht manchmal denken, oh, sollten wir nicht auch ein bisschen entspannter sein und ein bisschen das nicht ganz so ernst nehmen? Also von den Leuten, die mit Religion gar nichts zu tun haben und von denen, die es so extrem sind, gibt es da nicht irgendwie so einen Mittelweg? Alles so nach Maß? Funktioniert das so im Christentum? So nach dem Motto, ich kann es ein bisschen Low-Level-Christentum leben oder so zu tun, als ob. Es ist eine Frage, was ist die Priorität in deinem Leben? Wenn du sagst, ich will Christus folgen, wenn er mich gesund macht, ich will Christus nachfolgen, wenn er mich heilt, wenn er meine Familie wiederherstellt, wenn ich einen neuen Job bekomme, Ich will Christus nachfolgen, wenn es Weltfrieden gibt oder was weiß ich was. Dann ist das Wenn. Das, was nach dem Wenn kommt, das ist dein Herr in deinem Leben. Und Christus hat gesagt, diesen Widerspruch kann ich nicht ertragen. Ich bin nicht der Mittel zum Zweck, damit du dein Leben einigermaßen auf die Reihe kriegst, sondern du stehst vor der Herausforderung, folge mir nach. Egal, was es dich kostet. Und es geht dabei nicht um Fanatismus, wenn wir vor Augen führen, was es bedeutet, im Reich Gottes zu leben. Dass es nicht um Religion geht, wo wir andere herabsetzen können, wenn wir irgendwas mal hingekriegt haben, sondern dass es darum geht, wem wir nachfolgen. Wer uns stärkt, wer uns vergeben hat und wer doch jeden anderen Menschen, dem wir begegnen, auch stärken, wieder aufrichten und ausrichten will. Nachfolger sind also Menschen, die Jesus Christus hinterhergehen. Und wir werden gleich im nächsten Teil noch darauf zu sprechen kommen, dass es nicht einfach nur ein Bekenntnis ist, nämlich, dass die Dämonen genau das sagen. Andere werden vielleicht denken, dass du komische Entscheidungen triffst, wie du mit deiner Karriere umgehst, wie du mit deinen Finanzen umgehst, wie du Prioritäten in deiner Zeiteinteilung setzt. Kann sein. Aber es geht nicht um ein Zweiklassen-Christentum. Es gibt kein Zweiklassen-Christentum. Entweder du folgst Christus nach, Alternativen dazu gibt es nicht, die Markus uns hier vor Augen führt. Wie kann das praktisch passieren? Wie kann man praktisch nachfolgen? Ich glaube, dass es wichtig ist, immer wieder diesen historischen Jesus, damit meine ich keinen theologischen Kampfbegriff, sondern diese historische Person von Jesus, wie er in den Evangelien berichtet wird, dass wir ihn vor Augen haben und uns die Frage stellen, wie würde er dann in einer bestimmten Situation im Hier und Jetzt reagieren? Und nicht zu sagen, ich versuche jetzt aus eigener Kraft meinen Willen zu manipulieren, so nach dem Motto, ich muss das jetzt hinkriegen, sondern Jesus hat gesagt, ich schicke euch auch noch einen Beistand, darauf zu vertrauen, dass wir gefüllt werden mit der Kraft Gottes, die in unserem Herzen Wohnung nimmt, um dann die Werke zu tun, die Christus getan haben will durch dich und mich. Das bedeutet aus meiner Sicht, Leben, Ausrichtung aus dem Wort Gottes, hinschauen auf Christus, Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes, diese Dinge zusammen machen Nachfolge aus. Ohne den Heiligen Geist wird es ein religiöser Krampf. Du kannst alles richtig wissen, alles richtig aufsagen, was du zu tun und zu lassen hast. Und schaffst vielleicht auch einige Dinge hinzukriegen, aber nicht in Gänze. Du wirst immer wieder versagen. Du brauchst die Kraft Gottes dazu. Dazu sind wir auch geschaffen. Und wenn die Jünger dann mit Jesus in die Synagoge gehen und dort dem dämonisierten Menschen begegnen, der dann sagt, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes, den er gesandt hat. Dann lernen wir wirklich daraus, dass es nicht auf das richtige Bekenntnis ankommt, was man einmal getan hat. Die Dämonen merken, hier kommt ein viel, viel mächtigerer, der es hier mit uns aufnimmt. Und dazu ist Christus gekommen, heißt an anderer Stelle, um die Werke des Bösen zu zerstören. Da, wo wir in Bindungen leben, da, wo wir selber von Dingen abhängig sind, das kann Christus beenden. Da, wo wir Erfahrungen machen, dass Dinge uns binden wie Süchte oder dass die Beziehung zum Geld, wo wir nur an Geld denken oder wo wir in schlechten Beziehungen leben, die uns kaputt machen. Hier kommt ein Mächtigerer und er ist in der Lage, uns wirklich zu Nachfolgern zu machen. Die Mächte sind durch den Mächtigsten entmachtet. Die Mächte sind durch den Mächtigsten entmachtet. Und ich wünsche euch, Schwestern und Brüder, dass ihr in dieser Entspanntheit auch im Hier und Jetzt leben könnt. In einer postmodernen Welt, wo man sagen würde, okay, in der modernen Zeit hat man ja alles Übernatürliche als Nicht-Existenz weg erklärt. Und in der Postmoderne ist man da schon wieder einen Schritt weiter. Viele Menschen in unserer jetzigen Zeit glauben doch wieder, dass es da wie irgendwas gibt. Esoterik boomt, Engeltheorien und Erscheinungen sind in allen möglichen Zeitschriften nachzulesen. Und der Glaube an Geistwesen und Übernatürliches nimmt neuen Einzug auch in unsere Gesellschaft. Und mir persönlich fällt es ehrlich gesagt schwer, mich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, es steht in der Bibel, deswegen ist es auch wichtig, dass man da ein bisschen Bescheid weiß. Aber in meinem persönlichen Leben habe ich da nicht so viele existenzielle Erfahrungen mitgemacht, bis zu einem Punkt, als ich im Gefängnis Menschen begegnet bin, wo ich dachte, okay, was die mir erzählt haben über ihre eigenen Taten, über ihre Vergangenheit, hat mich doch zu dem Punkt bringen lassen, dass ich sage, okay, ich glaube, es gibt wirklich ganz, ganz krasse, finstere Mächte. Und ich bin so dankbar, dass es einen gibt, der noch mächtiger ist. Und ich möchte euch herausfordern, auch wir Christen sind manchmal so latent ängstlich, wenn wir uns diesem Thema nähern. So mit, ja, diese Dämonen und Mächte der Finsternis und so weiter, da wollte ich gar nichts mit zu tun haben. Oder ich habe ganz viel Angst davor. Ich wünsche mir und ich wünsche uns, dass wir einfach entspannt sind. Wem folgen wir? Wer lebt in uns? Der viel stärker ist. Das ist der Mächtigste, der in uns lebt. Und wir dürfen ganz entspannt durch diese Zeit gehen. Und mich fasziniert ist zum Beispiel die Geschichte von Martin Luther, der wo der Teufel bei ihm vor der Tür steht in dieser Anekdote und hochruft, wohnt hier Martin Luther vor seinem Haus? Martin Luther schaut aus dem Fenster heraus und sagt, hier wohnt nicht Martin Luther, hier wohnt Jesus Christus. Und dann hat der Teufel seine Sachen zusammengepackt und ist abgehauen. Eine andere Geschichte von Smith Wigglesworth, ein ganz bekannter Evangelist aus der Pfingstbewegung, aus der Pfingstlichen Erweckung, der nachts mit seinem Kopf an die Wand gelehnt, geschlafen und irgendwann merkt er, da steht jemand hinter mir. Und er dreht sich um und merkt, dass da wirklich eine Existenz an seinem Bett ist. Satan höchstpersönlich, der Engel der Finsternis, der oberste Dämon, ist an seinem Bett. Aber Smith Wigglesworth, ein Mann voll Heiligen Geistes, erschreckt nicht, sondern sagt ganz einfach, ach du bist es nur, dreht sich um und schläft weiter. Ihr Lieben, das wünsche ich mir, das wünsche ich euch, dass wir so ein Vertrauen haben auf den Mächtigsten, dass wir uns mit den Mächten der Finsternis gar nicht so sehr beschäftigen. Da kann man sich den Kopf kirre machen, sondern vertraut auf den Mächtigsten. Wer Christus nachfolgt, folgt dem Mächtigsten. Wenn wir in Jesus Christus die Einladung in sein Reich verstanden haben und auf seinen Ruf reagiert haben, indem wir uns aufgemacht haben, ihm hinterherzugeben, brauchen wir keine Macht dieser Welt zu fürchten. Paulus sagte so wunderschön, wie wir es gerade auch in einem dieser Verse von den Kindern gehört haben. Aber in alledem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Und wenn die größte Macht der Finsternis, die dein Leben bedroht, der natürliche Tod vor deiner Tür steht, dann kannst du sagen, und ob ich schon wanderte im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück. Denn dein Stecken und Stab trösten mich. Und wir dürfen dahin durchgehen. Das ist der größte Sieg, der größte Feind, der uns noch bevorsteht. Jedem von dir, von euch und mir auch. Der größte Feind unseres Lebens. Und wir wissen, es ist einer da, der ist noch mächtiger. Und das ist unser Hirte, das ist unser König, das ist unser Herr, dem wir nachfolgen. Liebe Schwestern und Brüder, ich bitte euch, steht auf zum Gebet. Ich möchte euch herausfordern, wenn du deine Nachfolge an Bedingungen geknüpft hast, heute eine neue Entscheidung zu treffen, zu sagen, egal dieses Wenn, werde ich streichen, ich werde nachfolgen. Das wird ein kleiner Moment sein, den ich dir geben möchte, jetzt in der Zeit, wo wir Gott innerlich mit Gott ins Gespräch kommen können. Ich habe den Eindruck, dass heute Leute da sind. In der Predigt vorbereitet hatte ich diesen Eindruck, dass ich heute Leute herausfordern möchte, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, nein, ich mache keine Kompromisse mehr. Nicht erst, wenn ich gesund bin, nicht erst, wenn ich einen neuen Job habe, nicht erst, wenn ich geheiratet habe, sondern jetzt, Jesus, werde ich dir nachfolgen, egal was es mich kostet. Und das ist jetzt eine Sache zwischen dir und Gott. Und ich möchte euch da einladen, das mit Gott in Ordnung zu bringen. Jesus, ich bitte dich, für die vielen kostbaren Menschen, die hier sind, die am Zweifeln sind, die viele Wenns und Achs und Könnte doch als Argumente vorgebracht haben, dass du das ihnen zeigst und offenbarst und dass du sie einlädst, dir nachzufolgen, bedingungslos, weil es darauf ankommt, wem wir nachfolgen. Mach das einfach mit Jesus einen kleinen Moment fest, wenn das für dich jetzt dran ist. Musik da möchte ich noch fragen, ob jemand hier ist, der sagt, ich bin noch kein Mitglied im Reich Gottes. Ich habe diesen Pass noch nicht. Und das möchte ich heute für mich und für mein Leben in Anspruch nehmen. Ich habe verstanden, dass die frohe Botschaft bedeutet, da ist einer, der hat das alles für mich getan. Und du sagst, es ist heute für dich dran. Du möchtest Einlass bekommen in das Reich Gottes. Das kannst du durch ein Gebet tun, indem du dich Christus zuwendest. Da lade ich dich ein, kurz deine Hand zu heben. Und dann wollen wir ein Gebet sprechen. Kannst du an deinem Platz mitbeten. Wir werden das gemeinsam beten. Ist jemand da, der sagt, heute möchte ich das in meinem Leben festmachen, Mitglied im Reich Gottes zu sein, für das erste Mal in meinem Leben. Okay, lass uns dann zusammen beten. Lass uns zusammen das Gebet beten, was eingeblendet wird. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, das ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Danke für einen neuen Anfang, für ein ewiges Leben mit dir, Jesus. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin frei und mir wurde alles vergeben. Amen. Ich lade euch ein, die euch die Hand gehoben habt, nachher zu den Mitarbeitern der Welcome Lounge zu kommen, zum Beispiel mit denen zu beten, euch eine Bibel schenken zu lassen, wenn ihr noch keine habt. Und das weitere Schritte einfach auch im Glauben zu gehen, wollen wir euch gerne begleiten. Dazu sind wir da. Wir wollen als Gemeinde gemeinsam Jesus nachfolgen und freuen uns, dass Menschen diesem Ruf Jesu folgen.